Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute in der Gnadenkirche. Wir haben heute einen ganz besonderen Anlass auch zu feiern. In unserer Mitte ist Pfarrer Ernst Werkner. Er ist ja ein Gemeindemitglied bei uns, was uns sehr freut. Und vor 50 Jahren, fast aufs Datum genau, oder? Vor 50 Jahren ist er ordiniert worden für seinen Dienst als Pfarrer. Die Ordination ist ja nicht nur eine Arztpraxis, sondern auch der Gottesdienst, bei dem man gesegnet wird für den Dienst als Pfarrer. Und das ist doch ein schöner Anlass, das auch heute im Gottesdienst zu feiern. Wir freuen uns sehr, dass er hier ist mit seiner Frau und mit einem Teil seiner Familie. Ganz, ganz herzlich willkommen. Und so feiern wir miteinander im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gut, was jetzt geschieht? Wir haben uns überlegt, wie kann man das gebührend feiern, und wir sind auf den Gedanken gekommen, ich stelle dem Herrn Pfarrer Werkner ein paar Fragen und er wird uns einiges dazu erzählen. Lieber Ernst, magst du uns erzählen, was hat dich eigentlich dazu bewogen, Theologie zu studieren und Pfarrer zu werden?
Das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber keine Sorge, zu lang machen. Aber es fängt schon früh an. Es hat etwas zu tun mit meiner Großmutter. Und die hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. So eine ganz schlichte Frau, die gearbeitet hat, die sich bemüht hat, für alle da zu sein, die immer freundlich war zu allen. Aber eines hat sie besonders charakterisiert. Sie hat gebetet. Und das haben wir Enkel, und das hat die ganze Familie mitbekommen. Das hat mich sehr beeindruckt. Wir sind ja Flüchtlinge und sind dann 1945 nach Österreich gekommen und waren dann irgendwo am Land und haben mit den Großeltern zusammen 7 Leute in einem Zimmer gewohnt und auch dort geschlafen. Und die Großmutter hat jeden Abend ein Abendgebet gesprochen. Und dann konnten wir still und leise einschlafen. Das war wunderbar. Ja, es ist dann natürlich weitergegangen mit unserem Leben. Unsere Familie ist dann nach Kärnten übersiedelt. Dort bin ich konfirmiert worden. Konfirmation war für mich auch ein großer, bleibender Eindruck. Ich habe den Konfirmandenspruch mitbekommen: Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dieses Wort hat mir immer wieder geholfen in meinem Leben. Hat mich auch weiter aufblicken lassen auf die Zukunft. In Villach bin ich auch in den Jugendkreis gekommen, junge Gemeinde. Dort habe ich einfach geistliche Gemeinschaft erlebt. Dort war auch die Möglichkeit, sich zu bekennen. Wir haben als Mitglieder der jungen Gemeinde damals so ein Aufdeckzeichen mit einem Kreuz drauf bekommen. Das musste man sicher erwerben. Ich habe es erworben und bin dann von den Leuten angesprochen worden, was heißt denn das? Und hatte dann die Möglichkeit zu sagen, ja, ich gehöre zur jungen Gemeinde und mir gibt es da was. Später dann sind die Familie, meine Eltern und mit mir nach Wien übersiedelt. Und ich habe auch hier wieder Anschluss an einen Kreis der jungen Gemeinde in Wien in der inneren Stadt bekommen. In dieser Zeit hat es auch wunderbare Erlebnisse gegeben. Da war der Jugendpfarrer, der Georg Krahn, den kennen manche von Ihnen noch, der zum Beispiel den Musikvereinssaal gemietet und mit der evangelischen Jugend dort einen Bekenntnistag veranstaltet. Was war das für eine wunderbare Sache, wenn die Jugendkreise aus allen Münchner Gemeinden dort zusammengekommen sind. Und er hat eine wunderbare Predigt gehalten und anschließend haben wir das Lied gesungen: Jesus Christus, König und Herr, dein ist das Reich, die Kraft, die Ehre, gilt kein anderer Name, heute und ewig. Amen.
Ja.
Solche Dinge vergisst man nicht. Das geht mit einem mit hinein ins Leben. Und ich habe inzwischen auch Kollegen getroffen, die von denen ich Wahrheit gewusst haben, dass sie auch dabei waren. Und die haben gesagt, ja, das vergisst man nicht. Ja, diese Dinge haben mich bewegt und ich bin dann ins Gymnasium gegangen und habe mir überlegt, was möchte ich eigentlich machen. Ich war bis dahin der Meinung, ich würde einen technischen Beruf anfangen, also etwa Maschinenbau studieren. Gut, habe mich sehr bemüht, Darstellung der Geometrie besonders gelernt, habe auf meine Maturazeugnisse drauf ein Vermerk, dass ich die Prüfung in Darstellung der Geometrie abgelegt habe und dadurch geeignet bin, dann die technische Laufbahn einzunehmen. Aber in diesen letzten Ferien hat es immer wieder etwas gegeben. Ich muss immer wieder vom Glauben reden, in dem ich ja gelebt habe. Da hat mir jemand gesagt, du, pass auf, warum wirst du nicht Pfarrer? Nachdem du ohnehin immer davon redest. Ja. Gute Frage. Ja, also dann habe ich mich aufgemacht und bin zum evangelischen Oberkirchenrat gegangen und habe ihm gesagt, ich möchte gerne Pfarrer werden und ich melde mich jetzt an, dann gibt es die Theologenliste. Ich lasse mich in die Theologenliste eintragen. Und dieser Oberkirchenrat, ein älterer Herr, war das damals, der hat gesagt, sie mit ihrem Fuß, mit ihrer Behinderung, das wird nichts. Wir nehmen sie nicht. Schlagen sie dann das aus dem Kopf. Gut, also, ich bin nach Hause gekommen, zutiefst betrübt, kann man nichts machen, wird nichts draus. Und am nächsten Tag, das war noch in der Zeit des Gymnasiums, in der 8. Klasse, vor meiner Matura, stehe ich dann am Tag im Gymnasium und war recht traurig, kommt auf mich zu der katholische Religionsprofessor. Das war ein älterer Herr, schaut mich an und sagt, betrübt sie irgendetwas? Hat es gemerkt. Ja. Und ich habe ihm dann erzählt, was mir widerfahren ist. Dass ich Theologie studieren will und in den kirchlichen Dienst gehe und die wollen mich nicht. Dann hat er mich bei der Schulter genommen und hat gesagt, lieber Bruder, studiere zurück Theologie, Gott wird für sie einen Weg haben. Und das war's. So bin ich zur Theologie gekommen. Und habe Theologie studiert, habe mich bemüht, die ganzen Prüfungen da zu machen. Und die das alles machen, die wissen es ja, Pecker, ne? Wenn man sich da hinein nie muss, nicht? Aber ich habe es Gott sei Dank bestanden und bin dann Vikar geworden und war in Wien-Liesing meine ersten 2 Jahre und dann in Wiener Neustadt 2 Jahre. Ja, und dann musste ich noch einmal eine Prüfung machen. Finanzprüfung. War auch eine Schwierigkeit. Und bin auch Gott sei Dank da über die Typen gekommen. Das nächste ist jetzt die Ordination. Da hast du noch was Fragen?
Über die Ordination, aber habe jetzt mir gar keine Frage überlegt, aber bitte, Ernst, erzähl von der Ordination.
Ja. Also dann war die Frage der Ordination gegeben. Ordination heißt ja, jetzt wird das geistliche Amt geeignet erklärt und ordnungsgemäß eingesetzt, ein Pfarrer anzutreten. Ich in eine Gemeinde zu bewerben und dann in den Dienst des Pfarrers zu treten. Ich bin dann am 23. Februar 1964 in der Wiener Stadtkirche ordiniert worden vom damaligen Oberkirchenrat Erich Wilhelm. Ich habe mich von ihm ordinieren lassen, weil er der Pfarrer in der Gemeinde war, in der ich meinen Schülerkreis gehabt habe und wo ich dann selber auch Übelkreise geführt habe. Und habe dann die Ordination erlebt. Wir waren zu zweit, aber leider habe ich mit dem zweiten Kollegen, der mit mir ordiniert worden ist, keinen Kontakt bekommen. Er ist aus Deutschland gekommen, da ordiniert worden und ist dann wahrscheinlich wieder nach Deutschland gegangen. Ich habe nie wieder was von ihm gehört. Ja. Und nun musste ich mich bewerben. Und da war eine zweite Pfarrstelle in der Steiermark frei und ich habe mir gedacht, ich möchte einmal auf einer zweiten Pfarrstelle probieren, um mich einmal einzuarbeiten und bin auf diese zweite Pfarrstelle der Pfarrgemeinde Lindenburg mit dem Sitz in Bonsdorf eingesetzt worden, wo ich dann 6 Jahre meinen Dienst gemacht habe. Und da habe ich gelernt, was es heißt, als Pfarrer in den Dienst zu treten. Ich hatte ein riesiges Gebiet zu betreuen, 3000 Quadratkilometer mit 6 Predigtstationen und einigen Kirchen und viel Unterricht in den verschiedensten Gebieten, sehr abgelegen, wo man beim Hinfahren im Winter die Schneeketten anlegen musste, dass man überhaupt hinkommt. Man musste die Kinder abholen zum Religionsunterricht, wieder nach Hause führen. Ja, 6 Jahre war das. Aber ich habe mich dann nach 6 Jahren um die Pfarrstelle in Mittelfeld beworben. Ich bin 1970 dann in Mittelfeld als Pfarrer eingesetzt worden und war dort dann 27 Jahre durch mein Dienst abgeleistet.
Was willst du sagen? Was hat dir, ich meine, du hast es gerade jetzt auch geschildert, du hast doch einen sehr anstrengenden Dienst gehabt, sehr fordernd. Was hat dir selber dabei Kraft gegeben?
Ja, das ist es. Ich habe erlebt, dass ich immer wieder die Kraft vom Wort Gottes her bekommen habe. Das war das eine. Und das zweite war die Gemeinschaft. Ein Schwerpunkt in meinem Dienst waren immer die Bibelkreise. Ich habe überall, wo ich meinen Dienst gehabt habe, in Wien-Giesing und in Wiener Neustadt und dann später auch in der Bonsdorfer Gemeinde, Bibelkreise zusammengeholt und getroffen haben. Das war wunderbar, denn dann haben wir miteinander das Wort gelesen, miteinander ausgetauscht, uns die Fragen gestellt, was sagt uns dieses Wort der Heiligen Schrift? Und dann hat es zu uns gesprochen und hat uns die Wirklichkeit des Wirkens Gottes vor Augen gestellt. Dass wir nicht nur davon reden, sondern dass er uns die Kraft in unser Leben hineingibt, dass wir das Leben von einer ganz anderen Seite her sehen können. Das hat uns getragen. Wir haben, ich habe dann sonst auch einen Bibelkreis gehabt, auch in Mittelfeld, selbstverständlich, Zeltweg eine Zeit lang. Und das Besondere war dann in Mittelfelder Zeit, dass wir einen ökumenischen Kreis gegründet haben mit den Seelsorgern der katholischen Kirche und der Freikirche. In unserem Bereich. Da sind so ungefähr zwischen 16 und 20 Leute zusammengekommen, alles Pfarrer und Religionsprofessoren und eine Schwester, eine geistliche Schwester war auch dabei, die dort auch eine Pfarrgemeinde hat ministriert hat. Wir haben uns alle zwei Monate getroffen, jedes Mal in einem anderen Pfarrhaus und haben miteinander die Bibel gelesen, gebetet, eine Bibellese gemacht, eine stille Zeit, dann ausgetauscht, was sagt uns dieses Wort? Dann haben wir gemerkt, wir sind ja alle im Dienst, ob Freikirche oder katholisch oder evangelisch. Wir brauchen alle das Wort Gottes, um unseren Dienst tun zu können und den Auftrag zu erfüllen, um den es geht. Und das war für mich auch eine große Quelle der Kraft und der Stärkung, in diese Gemeinschaft mit hineingekommen zu sein. Das war das eine. Das andere war, dass es in der evangelischen Kirche eine Bruderschaft gibt. Das ist die Pfarrergebetsbruderschaft. Das heißt Pfarrer und Pfarrerinnengebetsbund, ja, weil inzwischen gibt es Pfarrerinnen auch und die sind auch dabei. Da gibt es jedes Jahr im Sommer eine Sommertagung irgendwo in den Ferien, meistens im Juli. Und da erleben wir eine theologische Weiterbildung, eine geistliche Stärkung für Pfarrer und Professoren und Superintendenten. Auch Bischöfe waren schon dabei, die uns dann helfen, dass wir eine weitere Sicht bekommen und auch im Glauben gestärkt werden. Übrigens, die Pfarrer, die bei sowas noch nie dabei waren, die Möglichkeit herzlich einladen, auch an sowas teilzunehmen. Großartig. Wenn der Gelegenheit hat, war ich übrigens immer beisammen mit dem Vater von Thomas, Gebhard Dopplinger, der auch seit über 50 Jahren bei dieser Bruderschaft ist und den ich jedes Mal dort treffe und mich sehr freue, ihn zu treffen.
Das führt mich jetzt sicher zu meiner letzten Frage. Was würdest du einem jüngeren Pfarrer oder jemanden, der überlegt, Theologie zu studieren oder einem Theologiestudenten, Studentin für einen Rat mit auf den Weg geben?
Also ich würde den Rat geben, das Theologiestudium anzugehen, aber zur gleichen Zeit eine geistliche Gemeinschaft zu suchen, in der man Halt und Führung hat. Denn das Theologiestudium ist nicht einfach. Es kommt auch zu Fragen, die einen bis an die Grenze des Glaubens führen. Wo man unter Umständen, wo es Leute gegeben hat, die aus dem Theologiestudium ausgetreten sind. Und sagt, so kann ich nicht. So, mit dem, was ich da jetzt gelernt habe, kann ich nicht in den Dienst gehen. Wenn dann die Gemeinde da ist, die einen mitträgt, dann kann man das überwinden und dann kommt man hinein. Man muss diese Dinge lernen, weil man sich mit all diesen Fragen auseinandersetzen muss. Aber im kirchlichen Dienst kommt es auf die Verkündigung des Glaubens an. Da geht es darum, Menschen von Jesus Christus zu erzählen, Menschen von seinem Kreuz, von seiner Auferstehung zu erzählen, ihnen zu sagen, bleibt doch mit Jesus Christus, eurem Herrn, in Verbindung. Wir haben nicht einen toten Gott, von dem wir ein Standbild haben, sondern wir haben einen lebendigen Herrn, der mit uns geht. Und wenn uns das bewusst ist, dann können wir den Dienst gerne tun. Und ich freue mich, das erlebe ich hier in dieser Gemeinde, dass da viele sind, die den Glauben so sehen und in diesem Glauben so leben und sich auch gegenseitig im Glauben stärken, auch in Gebetsgemeinschaften und im Segen, der eine andere gegeben wird. Und so kann man natürlich kann man Theologie studieren und kann man den Dienst als Pfarrer auch tun. Das möchte ich jedem raten, der es gerne möchte.
Vielen Dank, lieber Ernst. unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich möchte gleich jetzt sagen, wir haben jetzt eigentlich schon so viel gehört und vieles, was Herr Pfarrer Lerchner gesagt hat, ist eigentlich auch eine Illustration für meine Predigt. Von daher kann ich die Predigt um einiges kürzen. Weil sonst dauert der Gottesdienst auch zu lange. Wir feiern ja schließlich auch noch das Heilige Abendmahl. Ich möchte uns unser Bibelwort für die Predigt heute vorlesen und ein paar Gedanken anschließen. Und ich würde sagen, den Rest der Predigt halt irgendwann einmal zu einem anderen Zeit. Unser Bibelwort der Predigt steht in der Apostelgeschichte im 16. Kapitel und zwar in den Versen 6 bis 15. Bitte, wenn wir dazu aufstehen. Ich sage gleich dazu, da geht es um Geografie. Und zwar, es kommen viele Ortsnamen vor. Diese ganzen Ortsnamen, also diese Orte, die befinden sich in der heutigen Türkei, da sind Paulus und seine Begleiter unterwegs gewesen. Und es war gar nicht so einfach für sie. Danach reisten sie, eben Paulus und sein Team, durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien, doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, der ihn bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass sich dort eine jüdische Gebetsstätte befand. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu reden, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffen Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Amen. Einige von uns verwenden das Losungsbüchlein. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist. Vorgestern, am Freitag, war da so ein kurzes Zitat von einem Mann namens Eugen Rosenstock-Hüssi. Und der hat gesagt, die Ratlosigkeit des Beters ist die Vorbedingung neue Offenbarung. Bisschen kompliziert ausgedrückt. Was er damit sagt ist, dort wo wir mit unserem Latein am Ende sind, da hat Gott oft was ganz was Neues vor. Und das ist so spannend in dieser Geschichte. Sie beginnt mit einer ganz großen Ratlosigkeit. Der Paulus und seine Begleiter sind in der heutigen Türkei unterwegs. Und sie wollen den Menschen die frohe Botschaft von Jesus verkünden. Und überall, wo sie hinkommen, haben sie das Gefühl, nein, es passt nicht. Und sie gehen weiter und wieder das Gefühl, nein, es passt nicht. Jetzt muss man sagen, wenn ich das jetzt so erzähle oder vorlese, ist das in circa einer halben Minute geschehen. Die waren aber in der Türkei zu Fuß unterwegs. Und wenn man die ganze Türkei von Südosten nach Nordwesten durchquert, das dauert einige Zeit lang. Einige Wochen wahrscheinlich. Das heißt, es waren einige Wochen der Ratlosigkeit. Die haben sich nicht mehr ausgekannt. Und genau das war die Vorgeschichte für einen ganz wichtigen Schritt, nämlich dass die frohe Botschaft von Asien nach Europa gekommen ist. Nur das haben sie vorher nicht gewusst. Die Ratlosigkeit des Peters ist die Vorbedingung neuer Offenbarung. Das ist ein Punkt, den ich heute einfach kurz rüberbringen möchte. Es ist in Ordnung, wenn wir manchmal nicht weiter wissen. Es ist in Ordnung, wenn wir ratlos sind, denn auch dem Paulus ist es so gegangen. Auch der Paulus hat das erlebt. Wir sehen den Paulus manchmal als jemanden, der große, erfolgreiche Prediger gewesen ist. Der hat wirklich viel erreicht in seinem Leben. Paulus selber hat sich gar nicht unbedingt so gesehen. Paulus hat von sich gesagt, ich bin immer wieder ratlos, ich weiß nicht weiter. Aber er hat auch gesagt, gerade dort, wo ich schwach bin, da bin ich stark. Denn Gottes Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Das war auch so eine gute Illustration, Ernst, was du erzählt hast, als du daran gedacht hast, Theologie zu studieren und zunächst einmal, sag es jetzt einmal so, ein großes Liet von der Kirchenleitung bekommen hast. Vergessen Sie das. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Eine riesengroße Ratlosigkeit. Aber dann hat Gott zur rechten Zeit diesen katholischen Religionsprofessor dir über den Weg geschickt, der dich da weiter ermutigt hat. Und ich denke, viele von uns können was Ähnliches erzählen. Dort, wo wir am Ende sind, dass Gott etwas ganz Neues vorhat. Und dass Gott uns wirklich zeigt, wo es weitergeht. Dass Gott uns seinen guten Weg zeigt. Und ich möchte hier jetzt wirklich schon einmal Schluss machen. Gibt sicher noch vieles, gibt vieles aus diesem Bibelwort zu erzählen, aber ich denke, das schon allein genügt, dass wir unserem Gott, gerade auch wenn wir heute in einer Ratlosigkeit uns befinden, dass wir ihn hinhalten und ihn bitten, zeig du mir den nächsten Schritt. Gib du mir weiter. Dazu möchte ich kurz noch ein Gebet sprechen und dann lade ich uns ein, dass wir uns miteinander Zeit nehmen, unseren Gott zu loben. Unser Musikteam hat 3 Lieder vorbereitet und danach feiern wir miteinander Abendmahl. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir vor dir auch ratlos sein können. Danke, dass wir nicht immer die Starken sein müssen. Und danke, dass du gerade in unsere Ratlosigkeit hineinsprichst. Und darum bitten wir dich, besonders auch heute. Und Herr, so wollen wir dich von ganzem Herzen nun loben und dir danken.